kann man aber sagen, ja, das macht ja auch Spaß. Ja, genau. Warum? Das ist ja der Punkt. Und das hat mich im Nachhinein fasziniert. Und das ist eben für mich dieser Punkt auch. Und das erlebe ich bei jedem Menschen. Also egal, mit wem du redest und egal, welche Kultur. Ja, ich bin weltweit unterwegs und egal, welches Alter und Geschlecht. Es trifft für meine Oma zu, wie für meine Kinder. Es ist überall so, dass aus meiner Sicht, das Verhalten, wenn wir über Verhaltensprobleme reden, ja, es so oft nicht der Fall ist, dass der Mensch es nicht könnte oder nicht in sich hat.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Mittelstandswerk-Podcasts, dem Podcast aus dem Mittelstand für den Mittelstand. Und heute haben wir einen Gast, ich hätte fast gesagt aus der Zukunft, Roman Rackwitz ist heute bei mir zu Gast. Roman, herzlich willkommen im Mittelstandswerk-Podcast.
Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf. Freut mich sehr.
Ich freue mich sehr und niemand kann besser beschreiben, was du tust als du selber, weil ich habe gerade gesagt, vielleicht kommst du aus der Zukunft, ganz so schlimm oder extrem ist es natürlich nicht, aber Roman, erklär gerne, was tust du, was machst du und wie gestaltest du dein Leben?
Okay, also was mache ich? Wir sind im Mittelstandspodcast, also von daher beruflich erstmal, seit 16 Jahren habe ich eine Firma, ein Unternehmen, das sich darauf spezialisiert hat, Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen der Mensch am besten florieren kann. Ja, und das ist jetzt nicht irgendwie mit Chaka, du schaffst es oder irgendwie dieser ganze Bereich, sondern die Basis dahinter kommt sehr stark aus der Evolutionsbiologie, Neurowissenschaften. Und mich hat immer fasziniert, warum der Mensch in gewissen Situationen ein Verhalten an den Tag legen kann, was wir in anderen Situationen bei demselben Menschen komplett vermissen. Ja, Beispiel ist immer der Punkt, beim Job haben wir oft Schwierigkeiten mit, wenn sich Veränderungen passieren, ja, wenn irgendwelche wenn irgendwie ich einen großen Wechsel an Leuten habe, mit denen ich zusammenarbeiten muss. Also das alles wird dort immer so als Störfaktor empfunden. In anderen Situationen, wie aber zum Beispiel dem Spiel, dem Sport, dem Hobby, diesen ganzen Dingen, sind das genau die Dinge, die wir lieben. Ja, uns anpassen müssen auf neue Situationen, Herausforderungen, die mit uns mitwachsen. Also wir machen genau aus diesen Gründen Spiel, Sport, Hobby. Und dieselben Gründe finden wir sehr hinderlich im Job. Und mich hat immer fasziniert, warum ist das so? Also warum gehen wir ja im Job auf diese Situationen nicht so ganz ein oder warum gefallen die uns nicht? Und warum schaffen wir es woanders, das super Performance abzurufen? Und diese Performance hätten wir gerne in Unternehmen auch. Oder wenn es um Kunden geht, die ein Produkt nutzen oder wie auch immer. Und das rauszufinden, was der Grund dahinter ist, dann Unternehmen zu helfen, wie sie ihre Rahmenbedingungen, egal ob jetzt in Produkten oder Arbeitsprozessen, neu gestalten können. Das ist das, was mich antreibt.
Okay. Das heißt, du hast gesagt, du findest raus, wie die florieren. Jetzt bist du ja kein Forscher, sondern du nutzt das ja auch, um ein Benefit für Unternehmen, ob es jetzt in der Unternehmen-Mitarbeiter-Beziehung ist oder Unternehmen-Kunden-Beziehung ist. Das heißt, beschreib mal, was du da tust. Also mit dem Wissen, was du uns gerade sozusagen gesagt hast, was du rausgefunden hast oder was in der Forschung vorhanden ist und du umsetzt, was ist dann dein Job sozusagen?
Der Job ist eigentlich, im Großen und Ganzen gibt es dann einen ziemlich festen Ablauf mittlerweile. Ja, das hat sich natürlich über die Jahre rauskristallisiert und wir haben das ein bisschen für uns verfeinert und perfektioniert. Im Großen und Ganzen ist es so, du hast ein Unternehmen, das hat irgendeine Herausforderung. Ja, sei es Kundenbindung, sei es Mitarbeiterbindung, sei es noch spezieller gewisse Dinge, wo du sagst, hey, wir wollen irgendwie, dass unsere Mitarbeiter sich wohler dabei fühlen, wenn Dinge schief gehen, ja, und sie sich darauf einlassen müssen. Wir wollen, dass sie mehr kollaborieren, wir wollen die Fluktuation verringern, wie auch immer, all diese Dinge. Und wir analysieren die Situation, die vorhanden ist und gucken dann, okay, welche Art von Verhaltensweisen bedingt denn die aktuelle Situation? Ja, ich gebe euch ein Beispiel. Nehmen wir zum Beispiel Logistik. Ja, so, jetzt hast du einen Bereich, jetzt weiß jeder Logistik, zum Beispiel, wenn du ein Picker bist. Nehmen wir den Job eines Pickers. Ja, also du bist der in einer Lagerhalle neben einem autonomen Roboter herläuft und den dann volllädt, je nachdem, was du vollladen musst, als Beispiel. Die Art und Weise, wie dieser Jobprozess designt ist, ja, also sehr strukturiert, sehr unautonom, einfach nur immer dasselbe Schritt für Schritt und so weiter. Wenn du das analysierst, wissen wir, und das ist die Forschung, die da eben sehr stark dahinter ist, seit Jahrzehnten hat die das erforscht, welches Verhalten ruft denn diese Art von Arbeitsumgebung am ehesten beim Menschen hervor? Ja, sondern ist das eben dieser Bereich zum Beispiel, eben ganz klar einfach nur Strukturen zu folgen, beziehungsweise es ruft nicht hervor, dass du versuchst, Muster zu erkennen und Probleme zu lösen, ja, und kognitiv aktiv zu werden, also weil das einfach das System gar nicht von dir verlangt. Und dann hast du aber oft Situationen, wo das Unternehmen sagt, ja, aber wir hätten gerne von unseren Mitarbeitern in dem und dem Moment sollen sie Probleme lösen. Ja, und oder wir hätten gerne, dass sie länger bei uns bleiben, dass die Fluktuation verringert wird. Ja, warum ist die denn so hoch? Ja, die Leute fühlen sich irgendwie nicht mehr gefordert und gehen. Okay, alles klar. Warum? Ihr habt ja extra eine Umgebung gebaut, die absichtlich nicht fordert. Ja, und jetzt kann man dann entscheiden, okay, ist uns das so wichtig, dass sie nicht fordert, weil sie dafür effizient ist? Oder aber nein, ist es uns wichtig, dass sie fordert, damit die Leute bleiben oder damit sie anfangen, in gewissen Situationen doch Probleme mit zu lösen, ja, die dann auftauchen, die nicht ganz so strukturiert sind. Und so kannst du eine aktuelle Situation analysieren, mit dem Verhalten abgleichen und kannst dann mit dem Kunden eine informierte Entscheidung treffen, was ist euch wichtiger und wenn ja, also wenn ihr für andere das Verhalten haben wollt oder wie auch immer, was müsstet ihr in eurer Umgebung ändern, dass dieses neue Umfeld dann eher dieses Verhalten triggert, was ihr gerne hättet. Mhm. Und dann helfen wir eben nach gewissen Prinzipien, weil es gibt ja dann unterschiedliche Sachen, die du machen kannst. Ja, du sagst dann zum Beispiel, hey, wir wollen, dass Leute eher sehr strukturiert, sehr zielorientiert, sehr output-driven irgendwas machen, was nach Standardisierung abläuft. Okay, dann weißt du schon, ihr braucht Leute, die sind extrinsisch motiviert. Ja, das ist dann wieder die Forschung. Wir wissen ganz genau, welche Art von Motivation ruft welche Art von Verhalten hervor. Und zwar auch in einem guten Wert, also in einer guten Performance. Dann weißt du aber genauso gewisse andere Verhalten. Wenn du das gerne hättest, ist eine extrinsisch motivierte Person nie gut. Ja, also musst du eher Richtung intrinsisch gehen. Okay, was brauchst du denn für Rahmenbedingungen, dass eine Person überhaupt eine Chance hat, intrinsisch motiviert einen Job anzugehen? Was muss da sein? Was darf nicht mehr da sein? Und das ist das, was wir dann mit denen gestalten und dann umsetzen.
Okay, das ist ja wahnsinnig spannend. Das heißt, um bei deinem Beispiel zu bleiben, der Picker, der neben dem autonomen Roboter herläuft, dann ist quasi dieses, okay, der muss natürlich keine Probleme lösen, sondern der macht einfach das, was er tun muss. Also ja. Sachen nehmen, also einen Gegenstand von Punkt A in den Korb zu legen, der auf dem Roboter fährt. Das ja. heißt, ich wähle jetzt ein bewusst plattes Bild, zu sagen, okay, jetzt lege ich mal einen Balken da vorne hin. Und dann ist das quasi das erste Mal, dass der Mitarbeiter anfangen muss, okay, wie komme ich über den Balken und wie mache ich es mit dem Roboter? Also ist das so ein bisschen verbildlicht, das, was quasi der Prozess ist?
Ja, es gibt, genau, die Lösung wäre es wahrscheinlich nicht. Aber,
mir geht es um einfache Bilder.
Naja, also da hast du völlig recht. Ich meine, man muss überlegen, woher man herkommt. Es gibt ja durchaus Situationen, wo du sagst, du pass auf, Effizienz ist das höchste Gut. Standardisierung, ja, das spart Ressourcen, Zeit, Fehler, wie auch immer. Also das klassische Industrialisierungsumfeld, wenn du es so willst, ja. Und das ist legitim und fair enough. Und ich glaube, in diesen Bereichen, ich meine, wir kommen aus der Industrialisierung, haben wir auch perfekte Rahmenbedingungen aufgebaut, genauso mit Managementprozessen, ja, Incentivierungssystemen und so weiter, die perfekt auf diese Art von Arbeit ausgerichtet sind. Und das ist okay. Jetzt haben sich aber die Zeiten geändert. Ja, also mittlerweile ist es so, dass erstens einmal, das sind so die zwei großen Dinge. Zum einen ist es so, dass die Leute nicht mehr bereit sind oder weil sie es halt können, weil wir jetzt in einem Arbeitnehmermarkt sind, leichter aussuchen können, ob sie oder weniger bereit sind, ist ein stupider Job, aber wenigstens habe ich einen, ich mache ihn weiter. Ich komme hier nicht weiter, ich stecke hier fest, ich würde gerne was anderes machen. Die Möglichkeiten sind viel größer, als sie früher waren. Ja? Also hast du da schon eine höhere Motivation oder eine höhere Gefahr, dass die Leute das hinterfragen. Zum anderen ist es auch oft so, dass natürlich, gibt es ja nicht mehr nur die klassische Massenstandardisierung, sondern jetzt gibt dieses berühmte Mass Customization, ja, oder halt die Individualisierung. Also wir sind viel mehr in Rahmenbedingungen unterwegs, wo nicht mehr alles so stabil ist, wo sich Rahmenbedingungen schneller ändern, wo plötzlich Sonderwünsche auftauchen, wo ja verschiedene Rollen einer einnehmen muss. Also mal vielleicht standardisiert, dann problemlösungsorientiert, dann führungsmäßig oder wie auch immer. Und diese neuen Rahmenbedingungen sorgen dafür, dass das stabile Umfeld, das wir nur für diese eine Art der repetitiven, standardisierten Arbeit gemacht haben, dass das nicht mehr förderlich ist, sondern eher hinderlich ist. Und dementsprechend hast du völlig recht. Es kann sein, dass du jetzt sagst, pass auf, wir haben zwar einen super standardisierten, auf Effizienz getriebenen Job, aber wir haben gewisse Nachteile auf der anderen Seite und die können wir nicht mehr ignorieren. Das heißt zum Beispiel, wir müssen vielleicht in Kauf nehmen, ihr Effizienz um ein paar Prozentpunkte runterzunehmen, also weniger effizient zu sein, den Job dafür anders zu gestalten auf eine Art und Weise, dass die Menschen plötzlich entweder den Job attraktiver finden, nicht mehr ganz so stupide, ja, okay, dann bleiben sie länger, was wiederum dann sparst du dafür an Fluktuationskosten, ja, Einstellungskosten, Weiterbildungskosten und so weiter. Das hebt dann auch diese paar Effizienzprozentpunkte wieder auf, also hat sich's gelohnt. Ja, oder eben du sagst, nein, ich brauche Leute, die müssen in einem bestimmten Moment, den ich vielleicht nicht immer vorhersagen kann, völlig, also bereit sein, kreativ zu werden. So, wenn du jetzt einen, wenn du Rahmenbedingungen hast, die das aufgrund ihrer Standardisierung und aufgrund dessen, was sie auch kommunizieren, ja, sozusagen, verhindern, dann ist der Mensch gar nicht in der Lage, plötzlich, selbst wenn er will, plötzlich das Gehirn anzuwerfen und auf Hochtouren zu laufen. Ja, und dementsprechend muss man genau das machen, was du gerade gesagt hast. Gucken, wo können wir gewisse Design- oder gewisse Prozesseinstellungen so ändern, dass wir beides ein bisschen kriegen oder jetzt nur noch das eine und nicht mehr das andere oder wie auch immer. Das ist dann so ein Balancing.
Ja, okay. Ach, ist ja wahnsinnig spannend. Ja. Das heißt am Ende, ihr gestaltet, um es zusammenzufassen, oder ihr helft Unternehmerinnen und Unternehmern, Prozesse neu zu gestalten, um gewisse Probleme, die sich vielleicht durch eine, zum Beispiel durch eine Effizienzsteigerung ergeben, nämlich dass nicht mehr so viel nachgedacht wird, einfach nur noch stupide sozusagen abgearbeitet wird, um andere Probleme, die damit vielleicht einhergehen, Unterforderung, Langeweile, was auch immer, quasi zu beheben, um es mal so zusammenzufassen.
Genau, und das passiert, kann genauso auf Kundenebene passieren. Ja, also da merkt man genau dasselbe. Alle Produkte werden immer effizienter gebaut oder sagen wir mal mehr convenient-mäßig. Weißt du, leichter, schneller, ja, nur One-Click-Erlebnis, wie auch immer. Und das ist rational gesehen total sinnvoll. Ja, aber das Interessante ist, der Mensch ist nun mal nicht rational. Und wir wissen Dinge nicht wertzuschätzen, die einfach ist. Wir wissen Dinge wertzuschätzen, wo wir wissen, oh, wir haben es rausgefunden. Oh, das habe ich mir erobert. Oh, das ist ein schweres Werkzeug, aber weißt du was, ich kann es jetzt beherrschen. Ja, also genau dieser, wo man schon merkt, da steckt im Design eigentlich dieser Bereich dieses Struggles und dann, ich habe es aber gemeistert, jetzt kann ich's und man hat diese gewisse Art von emotionaler Bindung dadurch, ja, weil man merkt, das Werkzeug hat mich besser gemacht. Das heißt, auch da gibt's ganz klar diese Bereiche, wo man sagt, willst du ein Convenient-Produkt sein, was völlig legitim ist, aber dann erwarte nicht, dass du diese Art der Begeisterung, der Loyalität kriegst, ja, oder dieses Excitement von Leuten, die dein Produkt nutzen. Oder willst du ein Produkt haben, das Leute über einen langen Zeitraum an sich bindet, ja, das eben gerade für Loyalität sorgt, im klassischen Sinne, nicht im bestochenen Sinne, sondern eben, boah, ich will dabei bleiben, ich will das Produkt kennenlernen, ich will mir das nächste holen oder wie auch immer. Gerade wenn du komplexe Produkte hast, ist das wichtig, ja, dass du, wie führst du Leute ran? Wie sorgst du, also gerade, wir kennen das alles mit Software, ja, wo du oft reingeschmissen wirst und du hast alle Features zur Verfügung. Und die, wo du denkst, im klassischen Sinne ist doch cool, ich gebe dir alles, was du brauchst, schau her, ja, und so wird ja auch viel kommuniziert und gebaut. Wenn du aber mal den Menschen in Situationen beobachtest, wo du merkst, boah, der macht das seit Jahren und der wird immer besser darin und der wird immer komplett Hobby. Ja, als Beispiel, dann merkst du, dass das immer leicht anfängt, aber hart zu meistern ist. Das heißt, du baust Produkt, du vielleicht absichtlich enthältst du den Leuten gewisse Features in deinem Produkt vor, dass sie erst dann Zugriff auf sie haben, wenn sie soweit sind. Ja, damit du die Gefahr dieses Überwältigtsein von so viel Optionen schon von vornherein verhinderst. Mhm. Und das sind alles so Bereiche, wo man einfach merkt, dass wir immer für den rationalen Menschen bauen. Aber was während der Industrialisierung, wie gesagt, völlig okay war, weil da ging es nicht um den Menschen, da ging es um maschinellen Output und der Mensch war nur zuführend. Aber je mehr wir abhängig sind von der kognitiven Performance des Einzelnen, umso mehr müssen wir unsere Denkweise hier umändern.
Interessant. Ist das, haben wir da vielleicht auch so ein Generationenthema? Also ich find's immer ganz spannend, wenn ich mal das Thema IT, jetzt bin ich bei weitem kein IT-Nerd irgendwie, aber ich merke schon so ein Unterschied irgendwie. Also ich weiß, ne, ich bin in den 90ern geboren, ganz am Anfang der 90er. Dann ist es so, naja, ich kenne das noch, erster Computer und irgendwie, wenn was nicht funktioniert hat, es konnte mir keiner helfen. Vater, Mutter hatten überhaupt keine Ahnung davon. Das heißt, man musste sich so selbst da reinfuchsen und hat in Anführungszeichen mit den Problemen gelernt. Das stelle ich fest, wenn wir jüngere Mitarbeiter haben, die haben das natürlich nicht erlebt, weil bei denen funktionierten die Systeme. Also, ne, das ist so, ich mache immer dieses Beispiel, wenn du hast es eben schon genannt, wenn die sich ein Produkt bestellen, dann muss das irgendwie mit 1 bis 3 Klicks gehen. Und ich kenne aber noch den Weg und Warenkorb und Adresse ausfüllen und so weiter und so fort. Und das führt in meiner Welt immer dazu, dass die ganz, ganz oft, und ich meine das überhaupt nicht wertend, aber ganz oft da stehen, sage ich, es funktioniert nicht, jetzt muss mir jemand helfen. Hm. Und ich kenne halt noch den Weg, so Anfang der Computer quasi. Naja, ich weiß, bei meinem allerersten Computer mit DOS musstest du irgendwie Befehle eingeben, damit überhaupt was passiert ist. So, also so ganz viele Beispiele, wo ich sage, okay, ich kenne das ja noch mit Widerständen konfrontiert zu werden und die dann zu lösen. Das gibt's ja in der, ich sag mal, EDV-Architektur heute quasi nicht mehr. Es gibt immer, funktioniert nicht. Ja, rufst du beim Helpdesk an irgendwie, ne? Aber also ist das vielleicht auch so ein Generationenthema?
Das ist ein spannender Gedanke. Der Punkt, also erstmal, ich würde sagen, nein, aber der Punkt ist der. Der Punkt ist der. Du bist es einfach gewohnt. Ja? Also wir sind gewohnt, in Umgebungen aufzuwachsen, wo wir vielleicht viel mehr Assistenzsysteme haben. Und dann nutzen wir sie auch, ja, weil sie zur Verfügung stehen. Und dann sind wir wieder, hat auch was mit Bio, also mit Evolutionsbiologie zu tun im Bereich. Dann sparst du da die Zeit, Energie, ja, das Problem ist gelöst und so weiter. Aber das Spannende ist, und deswegen ist das kein Generationsdings, ist, die Menschen lieben es, Möglichkeiten zu haben, an denen sie wachsen können. Jetzt ist das der Punkt der, wenn du im Business unterwegs bist, wo alles auf Schnelligkeit und Effizienz getrimmt ist, wo du weißt, in welchem Regelwerk du unterwegs bist und du weißt, boah, hier ist ein Assistenzsystem, das kannst du jetzt nutzen, um genau ja diesen, dass du die Zeit sparst und effizienter bist, dann machst du es, bist ja nicht doof. Aber das Interessante ist, auf der anderen Seite ist, also das ist eine gewisse Art der Theorie, ja, oder der Hypothese, deswegen muss man da vorsichtig sein, aber es gibt auch gewisse Forschung in dieser Richtung. Und das Spannende ist, je mehr uns sozusagen in einem Teil unseres Lebens hier der Job abgenommen wird und wir vielleicht weniger diesen Zwang haben, boah, ich habe da Dinge erlebt, ich habe mich reingefuchst, weil immer alles stupider wird. Also es wird immer vorhersehbarer, dadurch habe ich weniger dieses Gefühl, ich kann an meinem Job wachsen. Dann verlagern die Leute einfach nur diese Möglichkeit in ihr Hobby oder in das Computerspiel oder in die anderen Dinge. Also der Mensch als Spezies, weil unser Gehirn ist so gebaut und verdrahtet und das wird sich noch ein paar 10.000 Jahre nicht ändern. Ja, das ist eine andere Geschwindigkeit. Aber im großen Ganzen kannst du so sagen, dass die Spezies Mensch so gebaut ist, dass das Gehirn ständig auf der Suche nach Musternbrüchen ist und gerne dann guckt, boah, wie kann ich daran wachsen, wie kann ich die lösen? Ja, weil das wiederum ihnen zeigt, oh, ich habe was gelernt, erhöht die Überlebenswahrscheinlichkeit und sowas. Also jetzt immer wirklich evolutionsbiologische Neuroscience. Und das ist, wie gesagt, bei allen Menschen gleich. Das hat nichts mit Geschlecht, Alter, irgendwas zu tun. So sind alle gleich verdrahtet. Der Unterschied ist halt der, wo bekommt dein Gehirn diese Art des Futters, ja, dieser Möglichkeit? Und in mittlerweile, früher war das halt so, ich meine, wir können es noch krasser machen. Wenn du noch weiter zurückgehst in unserer Historie des Menschen, ja, dann hast du halt irgendwas im Gebüsch gehört, dann bist du gerannt. Ja, könnte ja ein Säbelzahntiger dahinter oder irgendwas anderes jetzt natürlich, ja, aber und das heißt, da war die Gefahr da noch viel größer. Also heute, also oder unsere Eltern, ja, unsere Großeltern, die hatten schwerer als wir, aber natürlich nicht mehr so schwer wie damals. Ja, und das heißt, und bei uns wird's noch leichter. Und es gibt so diesen Bereich, dass du eigentlich sagen kannst, also es gibt so eine gewisse Parallelität, und dann bleibe ich jetzt mal bei der Spielindustrie, ja, also der Unterhaltungsindustrie, bleiben wir mal dabei, gerade diese Experience Design. Es gibt ja sogar einen neuen Begriff, der nennt sich Suffering as a Service. Also wo wirklich, wo Leute absichtlich sich Urlaube oder irgendwas buchen, wo sie an den Rand ihrer Fähigkeiten gebracht werden. Das ist natürlich ein Extrembereich, aber es bewegt sich immer mehr in diese klassische Experience-Bereich hin. Und du könntest fast sagen, dass die gesamte Unterhaltungsindustrie vor allem deswegen so erfolgreich geworden ist, weil die Realität, und da sage ich jetzt mal, die Masse der Zeit, die wir verbringen, also am Job, am Arbeitsplatz, immer langweiliger wird. Es wird stressiger vielleicht, aber es wird theoretisch langweiliger, weil, so wie du sagst, wir versuchen immer alles. Ja, du hast noch mehr Assistenzsysteme, ja, du hast noch leichter und schneller, um Hilfe zu bitten, also du musst es nicht selber lösen, du kannst es lösen lassen. Wir versuchen immer stärker Jobs so zu gestalten, dass sie vorhersehbar sind, was wie gesagt aus rationaler und unternehmerischer Sicht völlig sinnvoll ist, aber gleichzeitig bauen wir dadurch Prozesse für Menschen oder Situationen, die auch langweiliger werden. Ja, und dadurch fehlt dieses Futter.
Ganz spannend, ich habe gerade ein Buch gelesen, da geht es genau um so Themen und da wird mal die These in den Raum gestellt, dass dadurch, dass wir vermeintlich, dass immer alles viel, viel leichter wird, dass das ein Grund dafür sein kann, dass die Menschen immer unglücklicher und kranker werden etc., weil die natürlich keinerlei, so abstrakt ist, aber keinerlei echte Erfolgserlebnisse mehr haben, weil natürlich, ja, die Gehälter steigen, alles ist super, aber der Weg dahin wird ja so einfach, jetzt mal abgesehen von es gibt ja immer noch ein paar spezielle Jobs, wo das auch nicht möglich ist, aber noch nicht möglich ist vielleicht auch, das ist ein Punkt und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass da ein Zusammenhang besteht, wenn man ja wirklich, wenn man möchte, alles abgenommen bekommt, Und außer, und dann ist auch irgendwann die Gehaltszahlung, die vielleicht sehr regelmäßig kommt, das ist ja kein Erfolgserlebnis mehr, sondern man gewöhnt sich ja an alles, ne? Das ist wie, du kaufst dir ein tolles Auto, das findest du ein paar Wochen richtig toll, ja, und danach sagst du so, was kommt eigentlich jetzt? Also
Ja.
man ist sehr schnell sehr zufrieden. Klar, man setzt sich keinen, ich nenne es mal, Umwelteinflüssen, welcher Art auch immer aus, ne? Also es ist nicht mehr kalt, ich friere nicht mehr, ich habe immer alles cozy und auch ist alles, ich will es nicht anstrengend haben, aber eigentlich vielleicht ja doch. Also, ne, wenn man sich das anguckt, so Sportler, die machen das ja nicht nur für Ruhm und Ehre, ich sag mal, alle, die erfolgreich sind, eh nicht, sondern weil es ein Gefühl gibt nach dem Schmerz,
Ja.
sozusagen, ja.
Das ist, und wie gesagt, das ist menschlich, das ist uns reingebaut, ja, und das vergessen wir immer. Es gibt einen Grund, warum all das, was wir wirklich freiwillig machen, also wenn du machen darfst, was du machen willst, ja, das ist das berühmte intrinsisch motiviert sein. Du machst etwas um des Machens willst und nicht weil wegen irgendeinem Ergebnis am Ende. Nehmen wir da mal die Beispiele Spiel, Sport und Hobby als Beispiel, ja, was überall weltweit ja die größten Bereiche da sind oder Tätigkeiten sind in dem Bereich. Dann merken wir, dass die lustigerweise konträr unserem klassischen Menschenbild designt sind. Also unser klassisches Menschenbild ist ja, der Mensch mag es schnell, einfach und belohnend. Wenn das stimmen würde, wenn er das wirklich wollen würde, er hat nichts dagegen, wenn es so ist, ja, aber wenn er es wirklich wollen würde, lieben würde, würden wir nie ein Spiel spielen. Weil ein Spiel ist genau das Gegenteil. Ja, du scheiterst 9 von 10 Mal. Du schaffst was, du hast Fortschritt, herzlichen Glückwunsch, es wird schwerer. Ja, du bekommst keine Belohnung am Ende des Spiels dafür, dass du Spiel gespielt hast. Im Hobby genau dasselbe. Da geben wir uns ja selber die Regeln vor. So, bei mir war das mit der Naht zum Beispiel Modellbau. Ja, so, wenn ich es wirklich, wenn ich es lerne, wenn ich gerne es leicht, schnell und belohnend gehabt hätte, dann hätte ich vielleicht das erste Modell noch gebaut und danach immer wieder dasselbe Modell, weil ich immer besser werde, effizienter. Nein, du machst es dir selber schwerer. Von daher, da gibt es eine ganz klare Diskrepanz zwischen dem, na, sagen wir mal, was die Wissenschaft weiß, ja, und was wir ehrlich gesagt intuitiv auch wissen. Ja, wenn du jetzt ein Spiel oder wenn du jetzt irgendwas attraktiv machen willst für dein Kind irgendwo, in irgendeiner Situation, ja, dann sagst du, dann machst du es nicht noch einfacher und sagst, aber am Ende kriegst du ein Eis. Das machst du vielleicht, wenn du willst, dass es schnell gemacht wird und es ist völlig wurscht, ob das Kind Spaß dabei hat. Ja. Aber wenn du etwas attraktiv gestalten wirst, wirst du intuitiv es so machen, dass es eine gewisse Herausforderung für dein Kind gibt. Irgendwas gibt, was spannend ist, woran man sich ein bisschen damit auseinandersetzen muss, was Zeit braucht und dann sagt, oh, schau, du hast es geschafft, cool, es geht weiter. Und das ändert sich nicht nur, weil wir erwachsen sind. Ja, also dieser chemische Ablauf, dieses, wie gesagt, was in uns als Spezies encoded ist, wenn du es so willst, das ist nach wie vor da. Und der Punkt ist der, immer eine Frage, wie gesagt, es gab eine Zeit, die Industrialisierung, da war es rein Output getrieben, ja, Effizienz Output getrieben. Und du brauchtest auch nicht irgendeine Performance des Menschen. Der musste einfach nur etwas Repetitives, Mechanisches immer wieder wiederholen. Ja, so, und das war's. Fair enough, alles cool. Aber das waren ja auch nur 200 Jahre, wenn wir uns das mal eigentlich über, ja, dürfen wir ja nicht, das war ja nicht immer so. Und wenn wir jetzt aber gucken, dass wir immer mehr in die Richtung kommen, wo es eben darum geht, dass der Mensch plötzlich keine mechanisch repetitive Performance mehr abliefern soll, sondern eine kognitive, kommen wir leider zu einem Problem. Und zwar bei einer repetitiven mechanischen kannst du dich selber noch irgendwie zwingen. Also da kann ich sagen, pass auf, hier hast du 1 Million, ja, oder hier hast du ein Auto oder hier hast du einen Toaster oder ein Eckbüro oder was weiß ich was. Und dann sagst du, okay, dann bin ich diszipliniert genug und zieh es durch. Ja, ich bleibe jetzt hier stehen, ich bemühe mich. Das funktioniert nicht bei kognitiver Leistung. Ich kann dir 1 Milliarde bieten und du wirst nicht mehr kreativer. Geht nicht. Im Gegenteil. Ja, solche
Aber
Belohnungen.
hey, wir könnten es versuchen.
Wow, die Forschung ist so teuer, ich sag's dir. Nein, aber im Gegenteil, ja, man weiß sogar, dass Belohnungen Kreativität hemmen. Ja, dass die Gruppe mit der höchsten Belohnungsaussicht oft in kreativ heraus oder problemlösungsorientierten Situationen am schlechtesten performt. Das ist erwiesen seit Jahrzehnten und es wird immer wieder gemacht. Unternehmen ignorieren es einfach. Und das ist das, was ich so spannend finde. Wie kann man mit diesem Wissen einfach jetzt uns in dem Informationszeitalter, Innovationszeitalter, ja, wo es eben um kognitive Performance geht, die für Produktivität sorgt, also eigentlich fürs klassische EBIT, wenn du es so willst, wie kannst du da jetzt eben die passenden Rahmenbedingungen aufbauen?
Du hast es eben angesprochen, das erkenne ich so ein bisschen. Ich habe eine kleine Tochter, und denke immer ganz oft, wenn du es Kinder lösen lassen würdest, die sind doch so unverdorben. Also die haben wirklich genau das, was du eben sagst, alles doch nicht. Und deshalb finden die manchmal auch so ganz simple Antworten auf so ganz komplexe Fragen, weil die halt unverdorben sind. Das denke ich immer. Und ich hoffe einfach immer, hey, bleib ganz lange doch so. Und ich versuche immer wenig Einfluss auszuüben, so wie das halt möglich ist. Aber klar, mit dem Wissen irgendwann ist vorbei. Noch bist du ein gutes, unverdorbenes, freies Kind. Ja.
Aber schaut, das ist ein schöner Beweis, weil du sagst ja selbst, und das sagen alle Eltern, werden dir das sagen, ja, ich auch mit meinen zwei Kindern, bleibt so lange so, wie ihr seid, weil wir genau wissen, es wird nicht so sein. Sondern es liegt nicht an den Kindern, sondern es liegt an dem System, in dem sie dann unterwegs sind. Ja, Kindergarten, Schulsystem, wie auch immer, die aus gewissen, wie gesagt, auch da, ist nicht so, dass irgendwelche Leute doof waren, ja, in gewissen Situationen macht das genauso Sinn, aber so wie es gestaltet ist, konditionieren wir dann unsere Kinder und dann vor allem über einen längeren Zeitraum, ja, und dann lernen die auch noch, das ist als Erfolg, also versuche ich es auch noch so, wie auch immer, und damit gehen die dann in den Job, und das ist eben, und dann, also wir haben sie konditioniert, der Punkt ist aber, wenn du jemanden konditioniert hast, kannst du ihn auch wieder unkonditionieren, was natürlich doof ist, wenn du es überhaupt erst anders gemacht hast, aber es geht, es ist möglich. Mhm. Und das ist auch so diese Grundhypothese, auf der wir unsere Arbeit aufbauen, ist, dass gerade im deutschsprachigen Raum, wenn wir da unterwegs sind mit Kunden, ist das meistens immer intern bezogen auf Mitarbeiter, die Fragestellung. International sind wir da viel mehr auf Kunden unterwegs, aber hier ist es sehr stark eben auf Mitarbeiter bezogen. Und da ist es immer dieser Punkt, dass es heißt so irgendwie, ja, wir brauchen halt die richtigen Leute, um zu performen, ja, wir brauchen Talente. Und was wir halt, oder was, das Verrückte ist, du kannst zu 99% sagen, dass es falsch ist. Ihr habt die richtigen Leute oder ihr habt Leute, die könnten es, aber ihr lasst sie in einem System arbeiten, wo es nicht förderlich ist für sie, so sich so zu verhalten, wie du es gerne hättest, weil es anders gestaltet ist, an einer Zeit kommt. Und eben mit dem falschen Bild, eben, der Mensch mag es einfach schlecht belohnen, also baue ich so. Man denkt auch noch, man motiviert die Leute damit und baut eigentlich Systeme, die komplett konträr dieser benötigten intrinsischen Motivation.
Die aus heutiger Sicht nicht mehr zur Zeit passen. Also, ne, ich nehme mal ein Beispiel, das deckt sich da mit dem, was du gesagt hast, ich bin in der Werbeagentur, ich brauche Kreativität und ich sage, naja, wenn du eine gute Idee hast, kriegst du, weiß ich nicht, 10.000 Euro Bonus, jetzt mal platt gesprochen. Und das funktioniert vielleicht bei jemandem, der im Sales ist und sagst, wenn du den Abschluss hast, dann kriegst du 10.000 extra oder irgendwas anderes Messbares hast, aber eben wo nicht Kreativität gefördert wird. Also ich glaube, das ist so sehr, sehr einleuchtend. Und deine Person, also jetzt der kurze Werbeblock, es klingt ja so, als würdest du alle oder viele Probleme, die Unternehmer haben, lösen können, weil du sagst, hey, ihr braucht gar keine neuen Mitarbeiter, ihr braucht nur neues Umfeld. Das heißt aber, ihr beratet Unternehmen, ich sag's mal platt, die Umwelt sozusagen, also die Mitarbeiterumgebung zu gestalten, das System zu gestalten, damit die besser werden.
Genau, also das System ist es. Was wir nicht machen, ist, also wir sagen nicht, stell einen neuen Kicker auf, ja, oder gib irgendwas anderes. Das nicht. Aber es ist so, also man muss sagen, ich bin groß geworden in der Gamification-Zeit. Ja, also weil da ist ja der Punkt. Spielpsychologie, Riesenthema. Ja, und ich habe das, wir haben die erste Gamification-Agentur im deutschsprachigen Raum gegründet. Damals kam das eben aus den USA herüber und damals war das auch noch sehr, sehr viel stärker bedacht auf Verhaltenspsychologie. Ja, als das Ganze dann zum Trend wurde, muss man leider zugeben, ist das ganze Thema ziemlich vergewaltigt worden und ist dann als Punkteschleuder, Badges und Ranglisten benutzt worden, meistens von Marketingunternehmen und Anbietern. Und dann sind wir wieder im klassischen extrinsischen Bereich, also genau das, was Spiele nicht machen. Kann niemand von uns spielt ein Spiel, weil wir Punkte kriegen. Ja, totaler Humbug. Aber so ist das leider mit der Gamification-Industrie ein bisschen bergab gegangen und ist nach wie vor so, ist also schwer dagegen anzukommen. Aber Firmen, bei uns ist es oft so, also mittlerweile ist es oft so, Firmen glauben, okay, wir brauchen intrinsisch motivierte Leute. Entweder halt Kunden oder Mitarbeiter. Warum auch immer, was immer jetzt die Herausforderung ist. Ja, immer der Holy Grail, intrinsische Motivation ist immer gut. Was ja auch nicht wirklich stimmt. Es gibt Situationen, da willst du keine intrinsisch motivierte Person. Aber okay, kann man nachvollziehen. In vielen Bereichen ist es so. Und dann gucken die kurz, Gamification, melden sich bei uns. Ja, und dann eben gehen wir halt hin und helfen, denen erstmal rauszufinden, welche Art der verhaltenspsychologischen Ansätze aus der Verhaltensökonomie kommt, brauchst du eigentlich? Ja, also ist es intrinsisch, ist es extrinsisch? Brauchst du dann eher Richtung Gamification? Brauchst du eher Serious Game? Brauchst du vielleicht Nudging, Framing, Preispsychologie? Ja, brauchst du irgendwas, was auf Biases mehr einzahlt? Und da haben wir eben eine Methode, die hilft, das gescheit einzuordnen. Mhm. Und dann können wir gucken, okay, jetzt betrachten wir es, und deswegen hatte ich das vorhin als Beispiel, weil das die auch schon hatten, dann betrachtest du zum Beispiel, was ist denn das Regelwerk eines Pickers in einer Logistikhalle? Ja, welche Kommunikation, welches Feedback, welche Informationen bekommt er wie und wann und wie ist das gestaltet auf eine Art und Weise, dass das jetzige Verhalten, was der Mitarbeiter bringt, dass das das Ergebnis ist. Ja, und dann kannst du halt genau sagen, okay, wollt ihr das Ergebnis, nein, okay, dann wissen wir, welches Werkzeug. Und dann können wir gucken, können wir denn zum Beispiel über Nudging-Elemente zum, als Beispiel, können wir die denn so einführen in den Prozess, den Arbeitsalltag eines Pickers, so dass der plötzlich anfängt, gewisse Dinge eben anders zu betrachten, ja, oder anders wahrzunehmen und nicht mehr nur auf stupiden Output zu gehen, sondern doch ein offenes Auge für irgendetwas zu entwickeln.
Was wäre da so ein klassisches Nudging-Element, wie du es nennst?
Wir kennen, also ich mache mal, die berühmtesten Beispiele, die Männer kennen es auf jeden Fall, das ist die Fliege im Pissoir oder das Tor, ja, okay, wo du einfach sagst, Nudging ist ein Element, das stupst dich in die Richtung eines Verhaltens, ohne dass es dir bewusst wird, aber mit dem Fokus zum Beispiel, dass es nur um den Output geht.
Okay,
mir ist es auch wurscht, ob du Spaß darin hast, ob du es fokussiert machst, ob du es da zufällig machst, das ist beim Nudging eigentlich egal, ja, oder genauso wie der Apfel auf Augenhöhe in der Kantine. Ja, was in der Augenhöhe ist, kaufst du eher, weil du siehst, nicht das, was unten oder oben ist, also hast du hingelatscht. Oder ein anderes Riesenbeispiel, was viel diskutiert wurde, ist, dass diese Default-Einstellung als Organspender. Ja, wo du auch sagst, also die Länder, die bei Default nicht Spender sind, wo du nicht bei Default, also halt in der Standardeinstellung, kein Organspender bist, sondern du musst aktiv dich sozusagen aktivieren als Organspender, diese Länder haben kaum Organspender. Die Länder, wo du aktiv oder weil du bei Standard als Standardeinstellung schon Organspender bist und du musst aktiv widersprechen, sind fast alle Organspender. Ja, da sieht man, das hat wenig manchmal mit Präferenzen zu tun oder dass die Leute sich wirklich Gedanken machen oder was will ich, sondern einfach nur, ja, der Aufwand ist vielleicht zu groß, das ist jetzt anders zu machen. Also lass ich es gleich so. Das ist auch ein Nudge als Beispiel.
Ah, okay, ja, habe ich verstanden. Jetzt, also ich glaube, wir könnten ja noch unzählige Podcast-Folgen wahrscheinlich zu jedem Thema ein paar machen von dem, was du gerade angesprochen hast. Aber jetzt ist für mich natürlich auch interessant, der Roman, wie ist er denn da hingekommen? Also das klingt für mich jetzt nicht nach einem klassischen Berufszweig. Du bist, glaube ich, eine oder zwei Agenturen in Deutschland, die das überhaupt machen, das, was du jetzt tust. Wie bist du da hingekommen? Also was wollte der Roman denn, als er kleiner Junge war, eigentlich werden?
Als er kleiner Junge war? Oh Gott, du, es gab eine ganze Zeit, da wollte ich unbedingt Pilot werden, so klassisch fast. Ja. Ich hatte aber nicht viel, also irgendwann hat mich so mein Vater hat einen Konzern mitgeleitet also irgendwann war ich in diesem unternehmerischen Bereich so, das hat mich sehr stark fasziniert. Und sagen wir mal so, wie ich da hingekommen bin, gibt es so die direkte Version, ja, und dann die, wo im Nachhinein vielleicht so ein paar Elemente merkt, wo man, deswegen hat mich das so fasziniert. Du, der ganz klassisch direkte Bereich ist der, ich habe BWL und VWL studiert, also eine Mischung daraus. Und da hast du eben genau, da geht es immer um den Homo economicus, diesen rationalen Menschen. Ja? Also du lernst die ganzen Modelle für diesen rationalen Menschen und gleichzeitig weiß jeder, den gibt's nicht. Also habe ich angefangen, mich für die Verhaltenspsychologie nebenher zu interessieren und dann eben Evolutionsbiologie, Neurowissenschaften. Ich bin dann so, ich hatte ein paar cool Glück und habe ein paar coole Leute zur richtigen Zeit kennengelernt aus diesen Bereichen. Da bin ich da reingerutscht, totale Faszination und habe gesagt, dieses Wissen, dieser, was ja oft jetzt auch unter Verhaltensökonomie, ja, wofür es ja auch schon Nobelpreise gab, ist komplett unbekannt in Unternehmen. Ja, die sind nach wie vor in diesem klassischen, aus der Industrialisierung kommenden Zeitalter hängen geblieben.
Insbesondere bei den Großen, ne? Ja. Also ja. Ich glaube, je größer, desto schlimmer, ja.
Ja, klar. Desto stärker das System, ja, festgefahren, desto schwer, fair enough. Und dann habe ich eben gemerkt, ich habe dann diese Themen, Verhaltenspsychologie, Evolutionsbiologie, immer mehr in meine Arbeiten mit dem Studium schon mit einfließen lassen. Und habe dann in Silicon Valley, meine Familie hat damals im Silicon Valley gelebt, ich habe hier in Deutschland studiert, war so viel wie möglich drüben und dann ist damals die, so 2007, glaube ich, war es, irgendwo so in der Drehung, ist diese Gamification-Industrie entstanden. Und dann habe ich so meine Heimat gefunden, damals war, wie gesagt, war das meiner Meinung nach auch wissenschaftlich noch ganz anders fundiert und nicht so oberflächlich. Und dann habe ich angefangen, hier in Deutschland drüber zu schreiben, meistens noch auf Blogs von anderen Firmen, weil ich hatte keine Website, das war, ja, und so ging das dann los. Dann kam irgendwann eine Firma und sagte, hey, du hast doch bei uns irgendwas Verrücktes geschrieben. Weißt du was, wir haben Innovation Days. Willst du nicht genau darüber sprechen? Also was? Okay, cool. Und so war ich plötzlich drin. Und dann ich habe noch dann ein Jahr lang an Entwicklungshilfe gearbeitet in Afrika. Und dann auf jeden Fall, aber währenddessen ist das schon alles gegoren. Ich habe weitergeschrieben Und dann plötzlich ist es, hey, du kannst darüber sprechen. Ich glaube, die ersten ein, zwei Jahre war ich nur auf Bühnen so ungefähr. Hab cool. Ja. Dafür bezahlt. Und dann war das auch okay. Und dann irgendwann kam natürlich dadurch der erste Kunde. Der indirekte Part ist aber der, ich habe gemerkt, dass ich als Kind, und in der Schule war das der Punkt, dass gerade im Schulbereich, also die Lehrer, mir gewisse Fähigkeiten abgeschrieben haben, zu Recht, die ich in der Schule nie zeigen konnte. Also weißt du, so dieses klassische, er kann sich nicht konzentrieren, er sitzt nicht still, er lenkt alle um sich herum ab, er lernt keine Vokabeln, er geht immer den leichtesten Weg. Also diese Dinge, ja.
Ich fühle mich ertappt. Also klingt wie mein Elternsprechtag.
Ja, genau. Er hat der blaue Brief zum Halbjahr und so ein Zeug, meine armen Eltern. Und das stimmte auch. Das Interessante war aber genau diese Fähigkeiten außerhalb der Schule, ja, wenn es dann Leistungshandball gespielt, ja, ich war in der Theater AG und ich habe natürlich irgendwann angefangen, Computer zu zocken. Also ist jetzt ein bisschen lustig, vielleicht vom Bild her, aber nehmen wir das, weißt du, so, ich schaff's nicht, ein paar Vokabeln zu lernen, ja, gerade Latein und so schrecklich. Hab aber kein Problem damit gehabt, 3 Stunden Theaterstücke zu spielen. Ja, und also wo du merkst, Mann, das ist dieselbe Fähigkeit. Warum? Ja, warum ist das in der Schule so, dass du es nicht abrufen kannst? Was ist der Unterschied? Oder eben stillsitzen. Ja, ich kann aber stundenlang vorm Computer stillsitzen damals, ja, Computerspiele. Oder eben, er geht immer den leichten Weg. Sobald es anstrengend wird, hört er auf. Ich habe, wie gesagt, Leistungshandball gespielt, ja, und mich da durchgeboxt von Auswahl zu Auswahl und so weiter. Jetzt kann man aber sagen, ja, das macht ja auch Spaß. Ja, genau. Warum? Das ist ja der Punkt. Und das hat mich im Nachhinein fasziniert. Und das ist eben für mich dieser Punkt auch. Und das erlebe ich bei jedem Menschen. Also egal, mit wem du redest und egal, welche Kultur. Ja, ich bin weltweit unterwegs. Und egal, welches Alter und Geschlecht, es trifft für meine Oma zu, wie für meine Kinder. Es ist überall so, dass aus meiner Sicht, das Verhalten, wenn wir über Verhaltensprobleme reden, ja, es so oft nicht der Fall ist, dass der Mensch es nicht könnte oder nicht in sich hat, sondern dass es aus irgendeinem Grund der Kontext ist, der ihn daran hindert. Und das ist das, was mich fasziniert. Und deswegen bin ich in dieses Systemdesign, wenn du es willst, reingerutscht.
Super. Und den Punkt möchte ich aufgreifen. Dieses ein Verhaltensproblem. Es wird ja erst zum Problem, wenn ich einen Standard sozusagen voraussetze. Also deshalb ich retroperspektiv, ne, wenn ich jetzt an meine Schulzeit denke, also ich bin auch immer durchgekommen, aber immer, damals hat man gesagt, der tut nur so viel, wie er muss. Ne, also es gab Fächer, da habe ich eine Klausur richtig verbaselt und dann habe ich mich auf die andere halt vorbereitet und hab das dann ausgeglichen. Also ich habe tatsächlich auch in der Oberstufe Defizite geplant und so. Also das war schon alles sehr, sehr, sehr strukturiert, genau. Und aber auch da, ich stand auch 6-mal die Woche auf dem Fußballplatz. Und das hat mir Bock gemacht. Und da konnte ich diszipliniert sein und dafür habe ich trainiert und das war schon alles. Und dann sage ich, und das ist vielleicht auch das, was du eben gesagt hast, ist vielleicht das System gar nicht für alle das Richtige, ne? Also da gibt's ja x Studien zu, dass es eigentlich für insbesondere für Jungs, Mädchen sind da tatsächlich auch nochmal, auch wenn es viele nicht wahrhaben wollen, anders drauf, dass es für Jungs im Alter zwischen, ich sage jetzt mal 6 und 10 ja nichts Schlimmeres gibt, als 6 Stunden am Stück irgendwo sitzen zu müssen, Dinge zu lernen. Das ist ja komplett wider der Natur. Also da gibt's ja so Beispiele. Ich glaube, es gibt Studien dazu. Mädchen lernen schreiben tatsächlich am besten dadurch, dass sie es mit der Hand machen. Für Jungs wäre das Beste, Buchstaben abzulaufen. Ja. Also einfach fürs Gehirn. Ja. Und da kann man jetzt sagen, ja, ist ja alles verrückt, das muss da alles funktionieren. Also es ist schon wohl wissend, dass das schwierig ist, alle über einen Kamm zu scheren. Aber ich denke immer, naja, wenn man die Dinge doch weiß, wissenschaftlich erwiesen, weil irgendjemand gesagt hat, ich habe da mal eine Idee. Warum tut man es denn nicht? Und ich fürchte, dass viele eben durchs Raster fallen, die aber wahnsinnig viele Talente mit sich bringen.
Ja.
Aber die passen nicht ins System und man möchte auch eigentlich sich mit denen nicht beschäftigen. Und deshalb finde ich das so gut und so schade zugleich, das, was du eben gesagt hast, diese Umkonditionierung. Also du hast, das ist ja auch immer, wenn ich mir überlege, wer ist aus meiner Stufe, was ist aus den richtig, richtig guten Schülern geworden und ist auch nicht wertend, aber was machen die heute und was machen so die Durchschnittsleute?
Ja.
Und wenn ich das vergleiche, ich freue mich auf das nächste Abi-Treffen, das ist ja unfassbar spannend und es ist am Ende auch unfassbar schade eigentlich. Ein paar haben es natürlich nicht geschafft. Die sind wirklich irgendwo abgeschmiert. ein paar, insbesondere von den Durchschnittlichen, sind gute Unternehmer geworden, machen irgendwas, wo alle gesagt haben, ach krass, hätte ich ja nie gedacht, dass der mal was. Und insbesondere von denen, die richtig, richtig gut waren, die machen das Gleiche, was die, und wie gesagt, nicht werten, die machen das Gleiche, was sie immer gemacht haben. Fleißig, immer dran zu bleiben, aber die sind dann Lehrer geworden oder irgendwas so. Ja. Und ich denke, das ist ja eigentlich unvorstellbar. Ne? Also du hast gesagt, das sind die klügsten Köpfe.
Ja.
Und dennoch machen die was ziemlich Verstecktes jetzt. So.
Ja. Das ist so, gut. Ja. Ich meine, wie gesagt, da haben auch Präferenzen vielleicht. Aber was ich spannend finde, und ich hatte vor kurzem erst 24-jähriges Klassentreffen, ja. ist der Punkt, dass wenn du die Tätigkeiten der Einzelnen nimmst, mal völlig egal, ja. Ja, ob das jetzt passt oder nicht, oder ob man das gedacht hat, wenn man die Tätigkeiten der Einzelnen nimmt und dann lässt du dir halt von den Leuten erzählen, okay, was machst du so, ich mach das und das, von mir aus Lehrer, ja, waren auch ein paar dabei, oder halt, aus, sagen wir mal, sehr standardisierte Jobs, die waren dann super schnell dabei, dir zu erzählen, was ihr Hobby ist, was sie mit der Familie machen, wo sie unterwegs sind, ja, und wo du merkst, ah, da holt ihr euch die Aufregung her, da holt ihr euch die Abwechslung, ja. Also bei dem einen ist es, da merkst du, ich meine, ist auch okay, ja, oh, Sicherheit und so weiter. Das heißt aber nicht, dass sie nur die Sicherheit wollen. Die holen sich dann diese ganze Abwechslung natürlich immer auf verschiedenen Niveaus, aber woanders her. Hast du da aber die Leute, die sagen, von mir aus bleiben wir jetzt, das ist ja bei mir dann ähnliche mit dem, auch mit dem Unternehmerischen, wo du sagst, die Leute reden viel länger, also da, wo es nicht, sagen wir mal, gefestigt ist, standardisiert ist, sicher ist, die reden viel mehr über ihren Job und die haben viel weniger ihre Hobbys. Also nicht, dass sie die nicht machen, aber die haben sagen wir mal, gefühlt eine geringere Gewichtung, ja, im Alltag und was sie erzählen. Und da merkst du wieder, dass es doch speziesbezogen eine ziemlich klare eine sehr große Gemeinsamkeit gibt. Und wenn wir sie in dem einen nicht kriegen, holen wir es vielleicht in dem anderen. Wenn es wirklich Menschen gibt, die aus irgendeinem Grund komplett resigniert haben, sind die auch super unzufrieden. Ja, und du merkst oft, dass Menschen, also ja, wir scheren jetzt wieder alle ein bisschen über einen Kamm, klar, aber es gibt einfach diesen Bereich, und das ist, wie gesagt, da gibt es super viel Forschung dazu, wo du merkst, dass es gewisse Grundbedürfnisse gibt, und diese Grundbedürfnisse, damit meine ich jetzt nicht die Maslow'sche Pyramide, ja, das spielt da alles mit rein vielleicht, wenn man die meint, aber diese Grundbedürfnisse eben auch mit diesem Gefühl zu haben, oh, ich muss an Dingen wachsen, das Growth Mindset, ja, ich auf eine gewisse Art autonom, macht man es, damit man stolz darauf ist und diese ganzen Dinge hat. Und wenn die Leute es einfach in der einen Sache nicht kriegen, holen sie es in der anderen. Mhm. Und wenn du das eben kennst, egal welcher Typus, und egal, ja, wie es auch vom Intelligenzquotienten ist sowas, dann merkst du eigentlich, dann kann man ziemlich schnell sich überlegen, was gerade habe ich, was bauen wir, gestalten wir eigentlich für auf gesellschaftlicher Ebene und auch von mir aus auf unternehmerischer Ebene und sowas für Kontexte, dass die Menschen können die das da abrufen oder nicht, ja, und dann wundert man sich, dass der Mensch, ich meine, was ist der meistgenannteste Grund, warum Menschen, nee, der zweitmeistgenannteste Grund, warum Menschen kündigen? Ich stecke fest, ich komme hier nicht weiter. Ja. Der meistgenannteste Grund ist der Chef.
Chef, ja.
Genau.
Ja,
ja, genau. Ja. Und das ist, aber das kann auch sein, weil die Leute nicht weiterkommen. Ja, und
ja, genau, weil die, das ist.
Aber da merkt man es.
Ich merke, wie du erzählst, es klingt so, als würdest du sehr leben, was du tust. Also du bist sehr, 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 sehr begeistert in meiner Wahrnehmung über das. Das finde ich super, auch nach 16 Jahren. Also es gibt ja da nichts Schöneres. Du hast jetzt eben gesagt, das war der straighte Weg, wie du dahin gekommen bist zu dem, was du tust. Aber du hast BWL und VWL studiert. Warst dann im Silicon Valley, hast dann angefangen, darüber zu sprechen, Blogs geschrieben und hast dann deine ersten Kunden gehabt. Und wie ging es dann weiter? Also was passiert dann? Weil es ist ja schon so, du kommst aus einem, das ist ja ein aus meiner Wahrnehmung nicht geordnetes Themenfeld. Also wenn wir über das Thema BWL sprechen, da gibt es dann, weiß ich nicht, 50 Theorien und die kannst du dann quasi anlegen, wenn du so einen Fall hast. Das gibt's in deinem Fall ja nicht. Du bist ja gewissermaßen Pionier auf diesem Gebiet gewesen, beziehungsweise in der Betrachtung von mir und gemeinsamen Bekannten bist du es ja noch. Das heißt, wie ging es dann weiter für dich unternehmerisch? Das ist natürlich spannend für mich und wahrscheinlich auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ja, also am Anfang war es, weiß nicht, ob man das dann unternehmerisch nennen darf, aber am Anfang war es halt so, ja, man wurde, ich war dann irgendwann, also ich hatte Glück, es war so 2012, 13, also ich habe die Firma 2009 gegründet, ja, also es war dann irgendwie 2007 bis 8, habe ich gemerkt, wurde ich regelmäßig eingeladen, also nicht regelmäßig, aber ein paar Mal auf eben so Innovation Days, Kickoff-Meetings und Trendtage und so ein Zeug, ja, der kleine Verrückte, der da irgendwas über Spiele und Wirtschaft erzählt. Und dann 2009 habe ich die Firma gegründet und das war dann so der Punkt, wo man gemerkt hat, also da habe ich für mich alleine, ja, ich hatte noch keine Familie und nichts, für mich alleine hat das funktioniert, dass ich mit ein paar Abstrichen und ein paar Nebenher-Sachen davon leben konnte, dass ich dieses Thema rüberbringe und also aufmerksam mache damit, eben auf Bühnen darüber spreche und so weiter. Und dann war das so, und ich kann jetzt nicht genau sagen, ob das dann 2009 schon war, die ersten, oder 2010 war es. Ja, da waren dann so die ersten, hier im Deutschsprachigen war es eben ganz klar HR getrieben. Ja, so, ey, wir haben Weiterbildungsprogramme und keiner will mitmachen und ich habe hier, ja, wir haben 20.000 Leute, die wir irgendwo durchdrücken müssen oder eben, ich habe 500, die sich damit jährlich, die sich auseinandersetzen müssen und können wir das nicht irgendwie spannender gestalten. Und 2012 und 13 waren dann so Trend, also das war, da war so der Buzz von Gamification, was den Begriff anging. Riesig. Und dann, das war für mich genial. Ja, weil dann, da hieß es so, wir haben keine Ahnung, was es ist, aber wir haben es auf der Agenda. Ich soll was machen mit Gamification. Das war dann viel, ich meine, da wurde viel geredet, viel angefangen, wenig wirklich umgesetzt. Ja, weil Gamification in dieser Zeit oder bei den Kunden, die das eben so als Bass mitnehmen, als Trend, sollten wir mal machen, ist für die ist das eher so ein Unterhaltungswerkzeug. Mhm, ja. Für die war das wenig so ein ernsthafter Bereich, ja, oder auch mehr so Kaschierung. Also wir hatten zum Beispiel dann mal so manchmal so Projekte, wo es darum geht, hey, wir brauchen ein Recruiting-Game. Und dann wurde dann wollte die Firma das Recruiting Game nutzen, weniger um Leute zu recruiten, sondern vor allem als PR-Maßnahme. Schau her, wir sind modern und jung und eigentlich war es der verstaubteste, älteste Konzern. Ja, und dann kommt halt später der Rückschritt, wenn die Bewerber merken, oh Scheiße, ist ja doch nicht so attraktiv. Wie auch immer. Und dann eben, und so war das am Anfang, ja. Und später dann über die Zeit, man muss auch sagen, es gab dann sehr viel Anbieter, ja, oder das Thema war eben sehr groß. Plötzlich hat sich jede große Agentur oder Beratung hat gesagt, hey, wir machen auch Gamification. In Wirklichkeit waren es meistens die alten klassischen Incentive-Programme, die du dann hattest. Und das hieß halt, ja, aber kriegst du jetzt keine Ahnung, du kriegst jetzt nicht irgendwie 25 Euro, sondern kriegst du einen Punkt, einen Experience Point, ja, Gamification. Mhm. Also, das ist so lächerlich manchmal. Auf jeden Fall ist egal. Das war dann so, da war dann ein Riesenhype. Davon habe ich natürlich auch profitiert. Wobei ich natürlich nicht voll mit profitieren konnte, weil ich war am Ende immer noch zu dem Zeitpunkt eine One-Man-Show. Mhm. Ja, dann kannst du nur so weit kommen innerhalb einer Firma. Dann sind irgendwann, als es dann so runterging, da gibt's ja so diese Gartner-Hype-Cycle, ja, wenn dann die Trends wieder ein bisschen verschwinden, auch bei uns, dann verschwinden plötzlich wieder fast alle Marktteilnehmer. Viel hat's rausgespült. Wie gesagt, ich bin drin geblieben. Gott sei Dank. Manchmal vielleicht auch mit ein bisschen Glück, aber das hat funktioniert. Dann wurde schon qualitativer nachgefragt, so hey, dann hast du manchmal so Verhaltenspsychologen aus der HR-Abteilung in dem Konzern, die, hey, pass auf, positive Psychologie im Lernen, wir alle wissen, wie das wirkt, können wir das nicht mit einbauen, bla. Dann war das schon plötzlich ein anderes Niveau. Ja, dann habe ich gemerkt, okay, ja, ich müsste vielleicht mit wachsen, ich müsste ein bisschen größer werden, damit ich gewisse Kunden, weil zum Beispiel, ich habe alle unsere Automobilhersteller in Deutschland als Kunden gehabt, aber immer nur sozusagen zur Einführung, zur Beratung, bisschen Qualitätsmanagement. Ich war nie der umsetzen durfte. Mhm. Ja, und das dann immer, ja, wir brauchen halt, was ist, wenn du krank wirst? Oder halt, ja. Nee, dann nehmen wir irgendwie eine der großen Beratungsfirmen mit ihren 20 Leuten, die setzen das dann um. Da war dann so ein bisschen das Problem, dass, ja, dann kann ich ein bisschen nebenher labern. Weißt du, die interessiert das nicht, was ich damals gesagt habe als kleiner Pimpfter. Mhm. Also habe ich halt gedacht, ich muss ein bisschen wachsen. Ja, so, dann habe ich versucht, unternehmerischer in dieser Richtung tätig zu werden. Da habe ich dann ziemlich schnell gemerkt, ich bin halt der Nerd in meinem Thema. Ich liebe das. Sobald es darum geht, Strukturen aufzubauen, komme ich an meine Grenzen. Mhm. Das war dann so fast der Tod meiner Agentur, weil du plötzlich halt dann Overhead hast. Und ja, ich meine, du kennst es als Unternehmer. Ja, man muss einfach gewisse Dinge im Griff haben, wenn du wächst. Gewisse Strukturen, Prozesse. Mhm. Ich hatte sie nicht im Griff. Super viel Geld verbrannt. Und das führte dann dazu, dass wir auch kurz vor Covid uns verkleinert hatten. Gott sei Dank. Dann kam Covid. Wir waren wieder klein. Das hat uns dann auch gerettet. Und über die Zeit habe ich auch in diesem, weil du natürlich immer mehr lernst, ja, und ich war halt wirklich der Nerd in dem Thema, weltweit auch, ja, bin ich dafür bekannt. Und habe dadurch über die Zeit eine eigene Methodik entwickelt. die sehr halt stark wissenschaftsgetrieben ist. Wir nehmen das rein, wir testen das aus, aber wir haben dadurch können wir fundiert eine Methodik aufbauen, die halt ganz klar begründen kann, warum, welche Schritte, wie, wann, wo. Ja, und vor allem eben auf Forschung zurückgreift, die fast jährlich immer wieder wiederholt wird. Von Forschungsinstituten, nicht von uns im klassischen Sinne. Manchmal haben wir Forschungen mit Kunden zusammen, die dann mit einer Hochschule zusammen was probieren oder so. Ja, und dadurch hat sich das dann immer sozusagen dann halt über das Framework, über eine eigene Denkschule, hat sich das dann über die Zeit entwickelt und ja, das ist dann irgendwie, also man war immer mit dabei und es hat funktioniert und wie gesagt, man kann dann sozusagen mit überleben, weil man auch einer der wenigen war, die übrig ist aus von damals Zeiten. Also die meisten sind nicht mehr da und dann ist natürlich auch ein Punkt.
Genau, okay, aber du sagst schon, das ist so beiläufig gerade gesagt, also das Thema hier, dann kam Covid zum Glück und wir durften uns verkleinern, das sagt man wahrscheinlich nicht, wenn man in der Situation steckt, oder? War das für dich völlig klar, ist gerade doof und anspruchsvoll und
Nee, wir hatten, wie gesagt, ich hatte viel Geld verbrannt durch dieses Wachsen, ja, zu viele Leute eben irgendwie bezahlt, aber keinen produktiven Gegenwert, was nicht deren Schuld war, sondern eben ich habe mich um nichts gekümmert so ungefähr. Ich dachte, die sind jetzt da, die finden das Thema so gut wie ich und fuchsen sich rein und machen es auch. Was ja unfair ist. Ja. Also man liebt sein Baby immer am meisten und das war nicht fair. Also das war. Ja. Von daher, das waren schon ein paar Mal Existenzängste in dieser Richtung. Mhm. Wobei der Punkt dann wieder war, das war so extrem. Ich hatte dann 2019, glaube ich, oder 20, durch Projekte, die vorliefen, also die waren ja vorher schon geplant und dann liefen die, und da hatte ich meine besten Jahre. Ja, es war unglaublich. Und dann dachte ich so, was denn alle hier Covid und Probleme und bei mir läuft es dann so, ich bin Systemrelevanz ungefähr, weil natürlich nicht war, ja, aber irgendwie denkst du dann, cool. Ja. Bei mir jetzt dann halt eben 2-3 Jahre später, verzögert sozusagen, dann darauf gehauen und deswegen musste schon in den 16 Jahren hatte ich bestimmt so 2-3 Mal, ja auf jeden Fall, die Bereiche, wo ich gesagt habe, ey, mache ich das so weiter, weil ich halt auch in dem Bereich unterwegs bin, das kannst du dir wahrscheinlich vorstellen, wenn Unternehmen haushalten müssen, jetzt ja wieder, ja, wenn du in einer Rezession bist, wenn Dinge, dann sind die Bereiche, dann wird auf die Hard Facts geachtet. Auch da, ja, nachvollziehbar. Dann wird eingespart, dann werden die klar messbaren Dinge gemacht, auf die kannst du dich berufen und das hast du unter Kontrolle gefühlt. Dabei werden halt Dinge wie, also die Dinge, die, und wir kommen ja eher aus der Psychologie, wenn du es so willst, ja, also Dinge, die indirekt wirken, ja, Prozessdesign, Job, Arbeitsplatzdesign, solche Sachen auch, oder eben Kundenbindung und so Sachen, das sind ja eher indirekt agierende Dinge, darauf wird dann sehr schnell als erstes verzichtet, ja, weil es eben nicht mehr so klar messbar und kontrollierbar ist. Und da habe ich natürlich auch dann immer meine Herausforderungen damit.
Mhm. Und ich versuche ja immer noch rauszufinden, das Problem ist, es gibt nicht viele, die darüber sprechen, diesen Reflex zu sagen, okay, es wird schwierig und ich gucke, wie du eben sagtest, auf die Hard Facts, den gibt's ja ganz oft. Und ich würde ja mal gerne, ich weiß noch nicht wie, aber ich bin irgendwie, und ich kann es nicht belegen, aber rein intuitiv davon überzeugt, dass die es anders machen, also anders machen nicht im Sinne von, hey, wir hauen jetzt Geld raus, sondern dass die dann sagen, okay, natürlich ist es wichtig, Kosten im Griff zu haben, müssen wir nicht drüber sprechen, aber nicht nur in dieses Rationale, vermeintlich Rationale zu verfallen, sondern eben genau das, hey, ich bin in der Krise, ja, dann lass mich doch mal noch enger mit meinen Kunden zusammenrücken. Ja. So ein Thema, ich könnte mir vorstellen, und wie gesagt, also das finde ich super spannend, ich könnte mir vorstellen, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Also, dass ich sage, okay, Kosten im Griff haben natürlich allererster Punkt, aber zweiter Punkt, lass uns doch mal gucken, wie wir näher an unsere Kunden ranrücken. Weil ich kenne so viele Beispiele, ich kenne leider nicht alle Hintergründe, aber die aus der Krise unfassbar gewachsen sind und heute teilweise in ihren Bereichen Weltmarktführer sind, weil die gesagt haben, wir besinnen uns jetzt einfach auf unsere Stärken und entgegen all dem, was uns alle Schlaumeier von außen zurufen, Mitarbeiter lassen, Kosten, also ne, so dieses, das finde ich ganz, ganz spannend.
Du, es ist, also ich auch, ich glaube auch, du hast völlig recht, der Punkt ist der, ich glaube, also das ist auch wieder meine Hypothese, der Punkt ist der, ich glaube, es schaffen die sich nicht rechtfertigen müssen, die schaffen das. Na, weil da, wo einfach der mittelständische Eigentümer, inhabergeführtes Unternehmen, der entscheidet, das macht so, der muss sich nicht rechtfertigen, dort funktioniert das. Der Punkt ist der, bleiben wir das mit dem Kunden. Jeder weiß, dass ein wiederkehrender Kunde über einen Zeitraum attraktiver ist, ja, wertvoller ist, bessere Margen hat und sowas als neu gewonnene Kunden. Ja, also Customer Lifetime Value, wie es so schön heißt, wenn du das erhörst. Weiß jeder in der Regel. Warum agieren sie nicht? Aus meiner Sicht deswegen, weil die Tools, die du brauchst, um diesen Kunden zu entwickeln, ja, das ist eben nicht dieses Kauf jetzt 20%, das kannst du direkt messen. Oh, der hat den Gutschein gekriegt, der hat ihn eingelöst, hat funktioniert. Damit schaffst du nicht eine Kundenbindung. Ja, das ist Bestechung. So, die Sachen, die zur Kundenbindung führen, sind eben auf einer psychologischen Ebene unterwegs, emotionalen Ebene, nicht rationaler Ebene, ist leider so. Und dadurch sind die indirekt und brauchen Zeit. Du kannst solche Dinge nicht abkürzen. Du kannst nicht Vertrauensaufbau abkürzen. Geht nicht. Ja. So, das heißt, sagen wir mal, die brauchen halt, du kannst es beweisen, aber du brauchst 5 Jahre dafür. So, und solange du in einem System unterwegs bist, das in Quartalszyklen arbeitet, funktioniert das nicht. Also das ist der Punkt. Ja, da sind wir wieder beim Kontext Systemdesign.
Und vielleicht auch, was du eben sagst, guck mal, das ist schon ein sehr, für mich schon fruchtbar, das, was du eben sagst, dieses Thema Incentivierung. Du wirst natürlich in vielen Betrieben, kriegt zum Beispiel der Vertrieb eine Incentivierung, wenn er Neukunden gewinnt. Aber du bekommst nichts dafür, dass du Kunden hältst. Oder andersrum, ich hatte gestern, habe ich mit einer Beraterin gesprochen, und die haben einen Pitch gemacht bei einem großen deutschen Unternehmen, sind jetzt irgendwie unter den letzten 2 und dann ging es darum, naja, der Einkauf hat gesagt, was kriegen wir denn nochmal für einen Rabatt, wenn wir uns für euch entscheiden? Und ich stehe da und sage, natürlich selber Dienstleister, aber sage, wie dumm ist das denn? Also entweder ich wähle jemanden aus, weil ich davon überzeugt bin, dass er mich weiterbringt, und dann kann es nicht sein, ich sage mal, ich biete für 100.000 Euro an und er sagt, ja, für 90 nehme ich dich für 100 aber nicht. Entweder ich bin davon überzeugt und denke, dass ich ein Vielfaches meiner 100 wieder rauskriege, oder was auch immer der Grund ist, weswegen ich diese Agentur beschäftige, oder ich bin's nicht. Aber es ist doch ein völlig falsches Bild eigentlich zu sagen, hey, da gibt mir jemand eine Dienstleistung, die, von der ich ja eigentlich schon überzeugt bin, sonst wäre sie ja nicht, und letzten 2 am Ende lasse ich den Preis darüber entscheiden. Wir reden ja nicht darüber, der eine kostet 1 Million, der andere kostet 100, sondern es geht ja um das, was du gerade sagst, 10% Rabatt, um dieses Thema Bestechung. Ja, weil die incentiviert werden, wenn sie nochmal jemand runterhandelt. Ich sage, naja, das muss doch der Output, also du wirst doch, also ich will meine Menschen, die mit mir und für mich arbeiten, die will ich doch belohnen dafür, dass wir zusammen ein richtig gutes Ergebnis erzielt haben und nicht, na, weil du da am Anfang aber 2% gespart hast, kriegst du jetzt den Preis Mitarbeiter des Monats oder was?
Da sehen wir, es ist ein Regelwerk. Ich meine, dass der sich so verhält, hat einen Grund. Nicht, weil er doof ist. Er arbeitet innerhalb eines Regelwerks. Genau. Und da merkt man auch wieder, okay, dann ändern wir halt die Regeln. Aber der Punkt ist, das funktioniert deswegen auch nicht so einfach, weil man glaubt immer noch, die Leute, also man hat die Regel der Incentivierung eingebaut, weil man glaubt, dass wenn der Mensch incentiviert wird, er am motiviertesten ist, den besten Job zu machen. Und das ist halt falsch. Er ist am motiviertesten, den Job zu machen, der ihm am ehesten zur Incentivierung bringt. Ja, und das liegt auch nicht am Menschen, das ist deswegen nicht ein Egoist oder gierig.
Nein, das ist das System, ja.
Genau, ja. Und merkt man einfach, wie die Sachen gestaltet sind. Und wie gesagt, für eine gewisse Zeit waren die auch richtig, alles cool, in gewissen Umfeldern sind die richtig, aber dass man dieses alles als Standard, ich meine, du lernst heutzutage noch. Ja, wir sind längst nicht mehr in der Industrialisierung als mal als Deutschland. Ja, klar ist noch ein großer Markt, aber jeder weiß, wohin wir uns bewegen, raus aus dem Industriezeitalter. Wenn du dir anguckst, was heutzutage noch an den Business-Unis, und ich habe erste Handerfahrung, ich doziere auch an einer, wenn du erlebst noch, was dort unterrichtet wird, wenn es darum geht, Mitarbeitermotivation, ja, oder Organisation, oder Strukturierung, Businessmodell, Preis, Psychologie, wie auch immer, das ist immer noch das alte Bild. Das ist einfach, weil es rational sinnvoll ist, ja, und auch das erleben wir so häufig, wenn du etwas scheinbar Rationales vorschlägst im Unternehmen, ja, und das wird gemacht und es funktioniert nicht, dann war es ja trotzdem rational und vernünftig. Warst ja nicht du schuld, da war der Markt gerade. Schlägst du aber was Verrücktes, Kreatives vor und es geht falsch, bist du der Depp.
Ja.
Und da merkt man wirklich, ich habe vor kurzem wieder was Cooles auch da in der Richtung wieder mit mir angehört und wieder reingelesen ein bisschen. Und man merkt wirklich, dass wenn du über die Geschichte der Wirtschaft, dir zum Beispiel erfolgreiche Unternehmen und Unternehmer anguckst, merkst du, dass die stark nach Wahrscheinlichkeiten agieren. Ja, mit einer größeren Wahrscheinlichkeit, also der Benefit ist so hoch, die Gefahr ist zwar groß, aber der Benefit ist so hoch, mit der Wahrscheinlichkeit, deswegen sagt ein Unternehmer, ich mach's, als Beispiel, ja, oftmals nicht genau gemessen, intuitiv, aber okay. Lust, aber wir, und das sind oft, wenn du guckst, wie sind Brands entstanden, große Marken, die plötzlich aus der, wie Phoenix aus der Asche kamen, wo ist das passiert? Genau das, was du gerade meintest mit, weißt du, entgegen dem Strom und sowas. Aber in der klassischen Organisationsstruktur und Management-Theorie, das versuchen wir, diese ganzen Unternehmen immer noch als deterministisch zu behandeln. Ja, ich mache das, das eine führt zu dem, das führt zu dem, logische Konsequenz. Und da merkst du einfach, wie wir hätten es gerne. Wäre auch geil, wenn es so wäre. Ja, dann könnten wir wirklich systematisch Erfolg reproduzieren.
Aber dann wäre es auch irgendwie langweilig, oder? Also ich glaube, es ist schon dieser Skill und dieses am Ende dort zu stehen und sagen, guck mal, ich habe es geschafft entgegen aller Wahrscheinlichkeit.
Ja.
So,
ja.
Das sind doch die Stories, die wir lieben, und das ist doch so verrückt. Also ich meine, warum gucken die, also alles, was du eben gesagt hast, bei mir laufen immer Bilder im Kopf ab, ist doch alles, warum gucken die Leute sich das Dschungelcamp an, weil da andere Menschen an ihre Grenzen gebracht werden. Das finden wir gut. Warum, also so Stories, ja, entgegen aller Wahrscheinlichkeiten hat das geschafft. Das ist doch das, was die Menschen interessiert. Aufregung, nicht das, was planbar ist.
Ja.
Weil wenn das planbar ist, dann sagen immer alle, ja, war ja klar. Also konnte er ja gar nicht falsch machen, ist doch keine Leistung. Also
es ist genau, ja, genau deswegen. Und trotzdem, ja. Und das Spannende ist, das ist nicht nur, also du hast völlig recht, ja, mit diesem, was wir gerne als Unterhaltung uns reinziehen, warum was spannend ist, warum wir es anschauen, egal ob man es für gut oder schlecht empfindet, es gibt ja einen Grund, warum es wirkt. Und wenn du es runterbrichst, das ist Evolution. Ja, Evolution, wenn du überlegst, wie Evolution funktioniert, jetzt nicht nur bei Menschen, sondern insgesamt bei Organismen, ja, und übergeordnete Organismen und unteren, also Evolutionsbiologie, wenn du es anguckst, dann ist das genau dieser Bereich, dass aus Sicht der Evolution am ehesten Organismen als Gesamtheit überleben durch diese überraschenden Einzelerfolge, die entgegen den Sachen, ja, also wo du eben entgegen, du hast diese Sicherheit, ja, Standardisierung, wenn du weißt, das funktioniert, aber das ist auch Stillstand. Weil sobald etwas funktioniert und du ein System darum aufbaust, machst du dasselbe System effizienter und schaust nicht mehr nach links und rechts. Das passiert auch auf Evolutionsebene. Und dann hast du wieder diese kleinen Sprünge, weil gewisse unwahrscheinliche Dinge ausprobiert wurden, funktioniert haben. Ja, und dadurch, das ist dieser Zyklus, der hoch und runter geht. Das ist also nicht eine Erfindung von uns Menschen oder irgendwie Psychologen oder irgendwas Verrücktes oder Unterhaltungsindustrie. Das ist knallharte Evolution.
Ja, das ist,
Meine Kamera ist, glaube ich, überhitzt.
Das ist nicht schlimm, es ist schlimm, weil man dich nicht mehr sieht. Aber ich finde, es war ein schöner Schlusssatz, den du gerade gesagt hast. Wir könnten tatsächlich, glaube ich, noch stundenlang weiter plaudern, und ich hoffe sehr, dass ich dich nochmal für eine zweite Folge gewinnen kann. Lieber Roman, ich sag vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Und
danke dir.
Hoffe, wie gesagt, dass wir noch mal eine Folge drehen können. Du hast so viele spannende Themen angesprochen. Also ich bin noch nicht fertig.
Ah, super. Wüsste ich sehr wertzuschätzen. Vielen Dank.
Wäre der Hammer. Vielen Dank. Bis bald, Roman.
Bis dann.